Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
In wenigen Tagen beginnt das Hamburger Reeperbahn-Festival. Dort wird in diesem Jahr Aida Berhanejad mit dem Preis für den besten deutschsprachigen musikjournalistischen Beitrag des Jahres ausgezeichnet. Unter dem Titel Ain't I Human ist ihre wütende Anklage über Ungleichbehandlung im Pop erstmals erschienen. Und zwar online im Kaputt-Magazin für Insolvenz und Pop. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen im Kompressor, Aida Berhanejad.
Vielen Dank und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sie machen in Ihrem Artikel sehr, sehr eindrucksvoll deutlich, wie sehr linker Anspruch und Wirklichkeit in Pop auseinandergehen. An welcher Stelle wurde Ihnen das erstmals besonders deutlich oder an welcher Stelle ist Ihnen möglicherweise auch wirklich der Kragen geplatzt?
Ich würde sagen, das war für mich auf jeden Fall ein gradueller Prozess, der aber auch viel mit meiner wissenschaftlichen Tätigkeit zu tun hat. Ich promoviere auch. Und habe einen Master im Ausland gemacht, wo ich mich sehr viel mit postkolonialer Theorie und so auseinandergesetzt habe. Und es fällt einem nicht plötzlich wie Schuppen von den Augen, sondern Stück für Stück über die Jahre hinweg, sodass ich die Theorien, die ich im Elfenbeinturm quasi gelernt habe, irgendwann angefangen habe, auch auf meine Arbeit als Musikjournalistin zu beziehen.
Und da gibt es zahlreiche Beispiele in der Musikgeschichte, wo also zunächst mal Männer völlig zu Unrecht Frauen in den Schatten gestellt haben. Ich habe in Ihrem Artikel gelesen über Chuck Berry, der im Grunde den Ruhm abgegriffen hat, den eigentlich eine Dame namens Rosetta Tharpe hätte bekommen müssen. Wer war diese Rosetta Tharpe?
Ja, es ist eine sehr interessante Persönlichkeit, über die man heute wieder spricht, weil sie vor wenigen Jahren in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, mit mehreren Dekaden Verspätung. Gemeinhin wird gesagt, dass sie quasi diese Verzerrung der E-Gitarre als Praktik quasi erfunden hat und dadurch Chuck Berry und Little Richard inspiriert hat und die wiederum ja stark Elvis inspiriert haben. Es ist also wie so eine Kette des voneinander inspiriert werden oder appropriierens, ohne angemessen auch Respekt zu zollen.
Stichwort Elvis ist auch gut. Der als weißer Rock'n'Roller ist eben wirklich in die Annalen eingegangen. Schwarze Rock'n'Rollerinnen und Rock'n'Roller maximal in der Versenkung oder wenigstens viel zu häufig. Ein großes, großes Phänomen, dem Sie sich widmen, auch in diesem Artikel, das ist die sogenannte Intersektionalität im Pop, also die Mehrfachdiskriminierung. Können Sie uns dafür ein, zwei Beispiele nennen?
Also erstmal, Intersektionalität ist ein Begriff, der aus der Wissenschaft kommt, wurde geprägt von einer afroamerikanischen Juraprofessorin und Aktivistin, der nicht nur Mehrfachdiskriminierung bezeichnet, sondern eher die Verschränkung verschiedener Formen von Diskriminierung entlang den Achsen Alter, Geschlecht, rassische Zuschreibung und so weiter. Im Pop gibt es da natürlich wahnsinnig viele Beispiele, wo sich zeigt, dass ja, Frauen werden diskriminiert und ja, Menschen anderer Hautfarbe oder rassischen Zuschreibung werden diskriminiert. Aber wenn das beides zusammenkommt oder dann noch Aspekte wie Alter, Sexualität, sexuelle Orientierung zusammenkommen, dann wird es halt richtig kompliziert. Und die Form von Diskriminierung ist nochmal anders, als es Diskriminierung nur in großen Anführungszeichen auf Basis von Geschlecht oder Hautfarbe wäre. Ein Beispiel ist zum Beispiel Nicki Minaj. 2015 hatte sie ihren vielleicht größten Hit, Anaconda. Man kann dazu stehen, wie man möchte, aber zweifellos war es einfach ein kultureller Moment, wenn man so will. Der Song wurde tausendfach gecovert, satirisch auseinandergenommen, in Memes verwurstet. Und dennoch wurde sie nicht als beste Choreografie oder bestes Video ausgezeichnet. Und sie hat sich auch dagegen zur Wehr gesetzt und das verbalisiert. Und es wurde kaum aufgenommen. Es wurde als wütende schwarze Frau aufgenommen. Aber dabei hat sie sich darauf bezogen, ja, ihre Kunst als schwarze Frau, in der sie auch in diesem Video, zumindest Musikvideo, ihre Sexualität offen und selbstbestimmt zu einem gewissen Grad präsentiert, wird nicht ernst genommen und wird marginalisiert.
Wir können mal kurz reinhören in den Song. My Anaconda don't, my Anaconda don't want none unless you got buns, hun. Oh my gosh, look at her butt. Und wir sehen da, Sie sagen bereits, also wirklich sensationell gut durchchoreografiert, vor allen Dingen diese Tanzszenen, in der das sogenannte Twerking eine ganz große Rolle spielt. Also ja, man könnte ganz profan sagen, das Arschwackeln auf höchstem Niveau. Das ist doch erstmal aber optisch was, was auch im Grunde alte Klischees von weiblicher Sexualität voll bedient, oder sind es die Körperbilder selbst, die vielleicht nicht so konform sind, wie erfolgreichere Taylor Swifts oder so das praktizieren?
Ja, zweifellos. Nicki Minaj hat ja auch selber damals getweetet, würde mein Körper anders aussehen oder würden die Körper, die ich in dem Video präsentiere, anders aussehen, wären wir zweifellos das Video des Jahres. Es ist ein anderes Körperbild, es sind eben nicht der schmale Normkörper, normschöne Körper, sondern Körper, die anders aussehen.
Also ich persönlich finde ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde die ja sagenhaft gut aussehen, diese Körper. Die sind jetzt nicht vielleicht Gazellen gleich, aber ich hatte gedacht, genau diese Körper entsprechen eigentlich auch schon wieder dem aktuellen Schönheitssymbol, was ja nämlich auch gar nicht mehr so furchtbar schmal ist, oder?
Das stimmt, aber es sind auch wie gefotoshoppte Körper, die ganz unrealistisch mittlerweile aussehen, die super schmal sind, aber gleichzeitig große Gesäße, fast schon übertriebene sekundäre Geschlechtsmerkmale aufzeigen, gleichzeitig aber perfekte Haut. Mittlerweile gibt es Make-up für den Rest des Körpers außerhalb des Gesichts. Aber die Personen und Frauen, die damit Profit machen, die dafür gelobt werden, sind oftmals nicht zugehörig den ethnischen Gruppen, wo bestimmte Praktiken und bestimmte Körperbilder originär herkommen. Vor allem eben der afroamerikanischen Bevölkerung oder der Latino-Bevölkerung in den USA. Da ist das Beispiel von Frisuren, wo weiße Frauen, die Cornrows und Locks tragen, dafür gelobt werden und als Innovatorinnen in den Modemagazinen dargestellt werden. Aber das sind ja traditionell afrikanische bzw. afroamerikanische Frisuren, die eine Notwendigkeit haben. Und es wäre ja nicht schlimm, sich davon inspirieren zu lassen, aber diese oft weißen Personen dann als Innovatorinnen darzustellen, das ist schwierig. Zumal gleichzeitig afroamerikanische Menschen, Personen diskriminiert werden für diese Frisuren, wenn sie sie selbst tragen. Sie haben Probleme dabei, Jobs zu finden. Es wird ihnen verboten, diese Frisuren bei der Arbeit zu tragen. Und da sehen wir ein ganz großes Ungleichgewicht. Und da sehen wir sehr klar diese Achse, an der die Diskriminierung verläuft und wo sie sich überkreuzt und stärker wird.
Wie könnte aber diese Form der Diskriminierung bekämpft werden? Oder anders gefragt, liegt es vor allen Dingen an den immer noch falschen Bildern in unseren Köpfen? Liegt es an wirtschaftlichen Erwägungen? Also hat es mit dem schnöden Geld zu tun? Wo wären die Hauptstellschrauben? Was denken Sie?
Auch da würde ich wieder sagen, es ist leider alles, oder auch Gott sei Dank, kommt auf den Standpunkt an, immer komplizierter. Es ist nicht nur das, ich würde nicht sagen falsche, sondern veraltete Bild im Kopf. Und es ist nicht nur das Kapital, sondern es greift alles aneinander. Und ich glaube fest daran, dass es eben kein Luxus für eine Gesellschaft ist, sich mit so unangenehmen Dingen wie Diskriminierung und intersektionaler Diskriminierung auseinanderzusetzen, sondern unglaublich wichtig für uns. Wir können nur frei sein, wenn alle frei sind. Und da muss an ganz vielem gedreht werden. Es braucht Kapital, es müssen Leute gefördert werden, die eben es schwerer haben, in den Strukturen, die wir haben, nach vorne zu kommen. Gleichzeitig ist es auch die Aufgabe jedes Einzelnen, seine Perspektiven zu öffnen und die Bilder, die wir im Kopf haben, auch die tradierten Bilder, die wir über Generationen mit uns tragen, aktiv zu verändern.
An den Anfang Ihres Artikels stellen Sie die Band Bikini Kill. Das sind echte Vorreiterinnen, die Anfang der 90er Jahre als Teil der sogenannten Riot Girls Bewegung den Kampf gegen männliche Dominanz im Pop wirklich angetreten sind. Und damals gab es noch kein Internet. Welche Rolle spielt Social Media im Kampf gegen die Ungleichheit im Pop heute?
Ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist zum einen, wenn ich auf Twitter bin, glaube ich, die Welt geht unter. Es ist zur Waffe geworden, um progressive Ideen niederzumachen. Gleichzeitig ist Social Media auch immer mehr der Ort, wo man sich eben vernetzen kann, wo man zusammenfinden kann. Und ich bin jetzt 30 und ich merke, ich sehe schon einen Unterschied zwischen mir und Menschen, die einfach nur einige wenige Jahre jünger sind. Zum Beispiel auf Instagram, einem Medium, was oft als das Klischee für die immer weiter schreitendere Oberflächlichkeit unserer Gesellschaft gesehen wird, Gleichzeitig bildet sich dort für eine neue Generation von Menschen politische Meinungsbildung heraus. Da finden sich Gruppen zusammen. Und ich glaube, Social Media ist auf jeden Fall eine Chance. Es hat wahnsinnig große Nachteile. Es hat ein großes Gefahrenpotenzial für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Gleichzeitig kann dort eine Nische entstehen, können Netzwerke entstehen, die vorher sehr viel schwieriger waren. Zu Bikini-Kills-Zeiten musste man wissen, wo man, wen man anschreibt und wie man Geld überweist, einen Check per Post verschicken, um einen Zine zu bekommen, wo man drüber lernen kann, dass es White Girl gibt. Heute geht das auch übers Internet und auch Bikini Kill sind selbst auf Instagram zu sehen. Ich war kürzlich auf dem Konzert, auf einem der Reunion-Konzerte in London und es war unfassbar zu sehen, wie viele Frauen im Publikum und Non-Binary-Menschen mein Alter hatten oder sogar jünger waren, wesentlich jünger waren. Menschen, die geboren wurden vielleicht, als Bikini Kill sich auflösten, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und ohne Social Media und ohne das Internet und ohne Guitar Hero, dieses Spiel für die Videokonsole, wo Rebel Girl drauf ist, man es nachspielen kann, hätten diese jungen Frauen wahrscheinlich nie von White Girl mitbekommen, würden nicht beim Konzert stehen und würden nicht als stolze Feministin sozialisiert werden.
Die Popjournalistin Aida Bachanejad über Ungleichheit und Intersektionalität im Jahr 2019 im Pop. Ihr preisgekrönter Artikel Ain't I a Human finden Sie auf der ohnehin sehr lesbaren Seite des Online-Magazins Kaput. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank.